Rahmenbedingungen des Dienens oder des Dienstes darf Sie bitten aufzuschlagen, Johannes 12. Johannes 12 ab Vers 24. Jesus spricht wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, todsicher, 150%. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Aber wer sein Leben auf dieser Welt nicht so arg lieb hat, hasst, hat der Jesus gesagt, hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Was soll ich sagen? Etwa, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Darum bin ich doch in diese Stunde gekommen. Ich will sagen, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Wir wollen uns konzentrieren auf den einen Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Komm, Heiland Gottes, Jesus Christ, der du der große Lehrer bist, mach unsere Herzen brennen. Von dir allein muss sein gelehrt. Wer sich durch Buß zu dir bekehrt, gib, dass wir dich erkennen. Der fleischlich Mensch sich nicht versteht auf göttlich Ding und irre geht. In Wahrheit wollst uns leiten und uns erinnern aller Lehr, die du uns gabst, Christ unser Herr, dass wir dein Reich ausbreiten. Amen. Nicht bauen. In vielen unserer Gebete kommt, wir wollen sein Reich bauen. Hilf mir, dass er bauen macht, der Herr Jesus. Ich will bauen, meine Gemeinde. Wir sollen die Schaufel nicht zu voll nehmen. Wir dürfen helfen, sein Reich auszubreiten. Aber jetzt zu dem schönen Vers. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Was für ein Volk, was für ein edles Schar von lauter Dienerinnen und Dienern, die dienen wollen. Dienet dem Herrn mit Freuden. Ach, ich hab's noch im Ohr, dem Bundeszeltlager in meiner Tagen im Jahr 49, war ein entscheidender Markstein für mein Leben, wie der Reichs Singewart, damals gab es noch solch einen Titel, Rotzek hieß der, mit uns den Kanon eingestimmt hat, dienet dem Herrn mit Freuden. Er hat so ein bisschen eine knödelnde Stimme gehabt, ich hab's noch im Hinterkopf. Dienet, dienet, dienet dem Herrn mit Freuden, mit Freuden. Schön, gell? Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Ich habe es damals von dem Zeltlager mitgenommen. Welch ein Herr, ihm zu dienen. Welch ein Stand. Das hat mich durch all die langen Jahre des Dienstes begleitet. Aber es gab ja auch Tage, da hätte man am liebsten den ganzen Bettel hingeworfen. Mein Freund Schorsch Müller hat mal bei einem Ostertreffen zur Jugendarbeit, also mühsam vorbereitet hat, und als am Ostermontag die Leute nicht rechtzeitig zum Frühstück kamen, die Hunderte, den Bettel hingeworfen und geschrien: Ich hab den Saftladen hier satt. Und ist aus dem Dienst gegangen, später nochmal wieder eingetreten. Und jeder, der dem Herrn dienen will, wer mir dienen will, wird erleben, die Welt wäre so schön, wenn es keine Menschen gäbe. Vor allem, wenn es keine Geschwister gäbe, die an jedem geistlichen Wort, an jedem Choral, den man wählt, an jedem geistlichen Lied herumzumosern haben. Und wenn wir erschöpft sind, weil wir das Letzte gegeben haben, gesagt haben, sie haben vergessen, bei den Abkündigungen den Frauenkreis zu erwähnen. Wenn wir dünnhäutig sind, bis wir nicht mehr können, wer mir dienen will, kann einem alles vergelt werden. Und was uns durchträgt, ist, der ohne Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Und der VfB wieder mal auf eine Niederlage zusteuert, dann kommt aus der Cannstatter Kurve von den Fans der Sprechchor: Üben, üben. So ist doch oft unser Dienst, die in seinem Dienst sich üben, der ohne Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Man kann sich oft bloß halten an dem Wort: Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Auch nicht der Knecht und die Magd der Geschwister. In Freudenstadt oben beim Erholungsheim haben lächelnd die Schwestern erzählt vom Stuttgarter Diakonissenhaus, wie das war, wenn sie in Festtagstracht da saßen und der Herr Vorsteher die Versetzungen bekannt gegeben hat und man innerlich gekocht hat, wohin man neu bestellt wird und sagen musste: Vielen Dank, Herr Vorsteher. Wer mir dienen will. Jesus spricht nicht von denen, wer mit Freuden dient, also er spricht jetzt mit denen, die ihm doch eigentlich gerne dienen wollen. Erstaunlich, dass keine Gestalt auch in den alten Kirchen so oft dargestellt wurde wie der Christophorus. Das ist die religiöse Ader in uns, dass wir der Gottheit gerne dienen. Die religiöse Ader hat mit dem Christentum noch gar nichts zu tun. Wir wollen wie der starke Christophorus das schwache Christuskindlein durch die Fluten tragen und es schützen. Wie läppisch! Er trägt uns! Wir dürfen uns doch nicht vermessen. Aber Jesus stellt das alles gar nicht in Frage, er kritisiert es nicht, sondern sagt nur: Wer mir dienen will, ob das echt ist. Dieses Wollen, religiös ist, oder ob es uns um Jesus geht. Wer mir dienen will. Einer der Pfarrerfreizeiten, die wir von der Ludwig-Hofacker-Vereinigung aus immer wieder in der Zeit nach Ostern angeboten haben, in den letzten 20 Jahren, waren wir auch im Elsass und der alte Seelsorger Henri Ochsenbein hat ernst in die Runde der Bengelhäusler gefragt, wollt ihr wirklich Jesus dienen? Oder dient ihr euch eigentlich selbst mit Dienstwohnung und Dienstwagen und Abrechnung, gerechter Abrechnung von Dienstkilometern? Und weil es so schön ist, vor einer Schar von Menschen zu stehen, die zuhören. Der Jesus fragt nicht so, das dürfte Henri Ochsenbein fragen. Der Jesus lädt uns einmal ein, ihr wollt doch mir dienen, wer mir dienen will, von mit euch will ich reden. Der folge mir nach. Wir haben auch aus dem Begriff Nachfolgen so einen Katalog gemacht, was alles zur Nachfolge gehört. Wie war es denn bei Jesus, wenn er in die Nachfolge gerufen hat? Wir dürfen nicht immer in Begriffen denken, biblisches Begriffslexikon, wir müssen eine Geschichte sehen. Komm, folge mir nach. Verpissomu, akolutheser moi, komm, zu mir. Das ist der Ruf in die Nacht, komm doch zu mir. Damit der Diener ohne Gleichen zuerst einmal uns dient. Wenn wir unsere Mutter der Schwäbischen Alb sonntags besuchten, hatte sie immer schon auf dem Herd ein wunderbares Mittagessen kochen. Die Schwiegertöchter und ihre Söhne haben gesagt, Mutter, können wir dir nicht helfen? Und sie konnte sagen, ihr helft mir am allerbesten, wenn ihr euch ganz rasch jetzt an den Tisch setzt und tüchtig reinhaut. So meint der Jesus, wer mir dienen will, komm doch und lass dich von mir bedienen. Komm doch zu mir. Er korrigiert nicht, sondern er lädt uns ein, dass wir staunen lernen, was wirklich dienen bedeutet und das bei ihm lernen. Wir erwarten doch eigentlich, dass Jesus sagt, wer mir dienen will, ja, ich habe viel zu tun. Ihr könnt Gefangene besuchen, Kranke besuchen, ihr könnt von eurem Opfer abgeben, die Zahl der Spender nehmen ab, ihr müsst noch ein bisschen mehr zulegen, beim Zehnten darf es auch ein bisschen mehr sein, ihr müsst ein bisschen mehr tun als Liebenzeller Geschwister, als die 40-Stunden-Woche. Und der Jesus den Katalog aufzählt, was ihr wollt doch dienen, also, komm, ich habe einiges bereit an Vorschlag. Nein. Wir müssen den großen Bruch hier sehen, in diesem Wort. Wir müssen ganz neu die Worte Jesu abhören, hineinlauschen, was da drin steht. In der modernen Theologie würde es heißen, wer mir dienen will, und dann käme alles, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahren, Schöpfung. Und wir sind längst aufs Trittbrett dieses Zuges aufgesprungen. Früher war es das Geheimnis der Gemeinschaften, dass sie Jesus verstanden haben. Wer mir dienen will, komm doch. Die innige Gemeinschaft mit Jesus hat die Wahrheit gefunden. Der komme zu mir. Gut gemeint. Das Wort, das sogar in Schaukästen langsam steht, wie wenn das die christliche Verkündigung wäre. Jesus hat keine anderen Hände als unsere Hände. Und das wäre eine Blamage für Jesus, wenn er keine Hände hätte als unsere schwachen Hände. Der ohne Ende hebt und trägt. Und das Vorrecht von Leuten, die ihm dienen wollen, dass Jesus uns als kleine Handlanger mitwirken lässt. Die Hauptsache ist, ich bin doch nicht gekommen, Matthäus 20, 28, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene, dass ich euch diene. Liebe Geschwister, das wollen wir jetzt in diesen Minuten tun, zu ihm kommen, sind heilige Stunden, da wir ihm begegnen, da wir in seiner Nähe sind und ihn in den Blick bekommen. Als Ruheständler hat man mehr Zeit, als wenn man so im Stress der Aufgaben steht. Ich habe in den letzten Monaten mir das zur Aufgabe gesetzt, einfach dem Neuen nachzuforschen, den Würdetiteln, den Ehrentiteln, die Jesus hat, der Stärkere, der treue Zeuge, Offenbarung 1,5. Nach mir kommt der Stärkere, sagt Johannes. Natürlich auch Christus, Heiland, Erbarmer, Erlöser, der Prophet wie Mose. Und plötzlich ist mir aufgegangen, dass das selbstgewählte Ehrentitel unseres Herrn Jesus ist. Ich bin unter euch wie ein Diener. Bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern dass ich diene. Und dann habe ich eine große Bibelarbeit halten dürfen. In Eidlingen oben, über den Dienst Jesu zur Erlösung. Und erst hinterher ist mir aufgegangen, der Herr Jesus hat es erschlossen. Der Dienst Jesu hat doch nicht erst dann begonnen, als er sich aufmachte, nach Jerusalem zu gehen, um sich in die Hände der Menschen zu begeben. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend. Ohne Maßen. Er dachte an seine Barmherzigkeit. Er wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir das Vaterherz. Es war bei ihm für wahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten. Fahr hin, mein herzenswerte Kron, und sei das Heil der Armen. Lass sie mit dir leben. Der Sohn, dem Vater gehorsam war, von einer Jungfrau rein und saft. Der Luther hat begriffen, Jungfrauengeburt ist nicht der Ausweis der Göttlichkeit Jesu, sondern der Abstieg aus der Welt Gottes in unsere Welt. Ist der Einfallstor gewesen, dass er eine Mutter hatte wie wir. Er wollte Mittler werden. Abstieg nach Nazareth, 3 Jahrzehnte in Nazareth, kennengelernt, wie eine Glucke ihre Küken sammelt, kennengelernt, wie viel Scheinheiligkeit es bei den Frommen gibt, dass sie hingehen zum Altar und doch den Hass auf den Bruder im Herzen haben. Kennengelernt, wie viel Schmerzen eine Mutter vor der Geburt hat und die Freude, dass ein Mensch zur Welt geboren ist. Die Evangelien sind voll von dem, was Jesus in den 3 Jahrzehnten Nazareth gesehen hat, im letzten Winkel Galiläas, um verständlich mit uns reden zu können. Er hat nicht den Jargon seiner Zeit gesprochen. Er musste nicht Gags bringen. Ist Ihnen schon aufgefallen, bei allen Jesus-Worten, ich höchstens das Wort vom Scheffel, heute noch unverständlich, aber alles andere, wer einen Pflug sieht, nicht zurück und das Samenkorn und der Weinstock, ist 2000 Jahre später noch verständlich. Alltagsfeld, aber nicht alltäglich. Er ist Diener geworden, bin dazu geboren, die Welt gekommen, dass ich Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wahrheit über Gott. Er lässt den verlorenen Sohn laufen. Wenn die Leute sagen, wie kann denn das passieren in New York? Gott lässt unsere Welt laufen, steht die Wahrheit, die der Herr Jesus in die Welt gebracht hat als unser Diener. Aber freut sich über jeden Einzelnen, der zurückkommt, maßlos. Die Wahrheit über unsere Welt, dass der Fürst dieser Welt Macht hat. Und dass doch Gott in seiner Güte dafür sorgt, dass selbst auf Äckern, die ausgeglüht sind und versteint sind und verunkrautet, Frucht ist. Die Wahrheit über uns, dass wir sogar als böse Väter und eventuell als böse Mütter unsere Kinder gute Gaben geben können. Zweifellos, aber bleibt dabei aus dem Herzen des Menschen, aus meinem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Falschzeugnis, Lästerung. Hat der Jesus einfach als Wahrheit, als Diener in unsere Welt gebracht und die Krönung war, er, der sich mit allen Poren in unsere Welt hineingegeben hat, dass er der Welt Sünde auf sich werfen ließ. Sie können es immer bloß mit den Worten von Jesaja 53 sich klar machen. Und deshalb in eine Gemeinschaft mit uns eingetreten ist. Wissen Sie, was das die Krönung dieser Gemeinschaft ist? Dieses Dienens. Ihr gehört Christus, so wie Christus Gott gehört. 1. Korinther 3. So möchte ich an euch schaffen, so sollt ihr mir gehören. Nicht nur so ein bisschen Frömmigkeit, ein bisschen Enthusiasmus. Sondern Herr Jesus will doch an uns noch schaffen, dass wir wirklich sein eigen sind. Dass wir nicht den Ärzten, nicht der Krankheit, nicht der Medizin gehören, unserer Lebenshoffnung, sondern ihm. Nicht unserer bisschen Vorstellung von Leben, sondern ihm, lebend und tot. Herr Jesus, dir lebend sterben wir, dein sind wir tot und lebendig. Darin besteht der Dienst Jesu. Dieser Dienst ist Jesus namenlos schwergefallen. Jetzt darf ich Sie bitten, Vers 27 zu lesen nochmal. Jetzt ist meine Seele betrübt. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Darum bin ich doch in diese Stunde gekommen. Mir tröstlich, dass im Evangelium das so offen gesagt wird, dass Jesus das so offen gesagt hat. Da war nichts mehr drin mit diene dem Herrn mit Freuden, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Bin ich betrübt. Das Schlimmste am Leiden Jesu war, es taucht vielleicht 20 Mal auf in den Evangelien. Ich muss hinauf nach Jerusalem und in der Menschen Hände übergeben werden. In die Hände der Heiden. Immer wieder kommt das von den Händen. Liebe Schwestern und Brüder, das gehört zu unserem Dienst. dass wir in den Händen von acht so lieben Geschwistern sind. Nicht der Welt, die wäre auszuhalten. In den Händen von Menschen. Der letzte Ruf Jesu war, Vater, in deine Hand. Ich will es dulden, dass ich in den Händen der Menschen bin. Aber halt du mich fest, ohne Ende heben und tragen. Bin ich betrübt. Am liebsten würde ich sagen, wenn es nach mir ginge, Vater, hilf mir aus dieser Stunde, aber dazu bin ich in diese Stunde gekommen. Das Dienen hat seinen Preis, in die Hände von Menschen sich zu begeben, hat seinen Preis. Jesus hat seinen eigenen Selbsterhaltungswillen, den menschlichen Willen, den er als Mitmensch hatte, als einer wie wir. Ich möchte nicht unter die Räder kommen, ich möchte nicht verkauft werden, ich möchte nicht der letzte Dackel sein. Hat er aufgegeben, das Gebet gebetet, Vater, verherrliche deinen Namen. Nicht lass mich groß herauskommen, sondern deinen Namen. Mach du über meinem Scheitern, wenn ich kaputt gehe, dich groß. Mach du einen Schöpfungsprozess draus. Eingangswort ist ja Vers 24. Das Weizenkorn, wenn es Frucht bringen will, muss in die Erde fallen und zwischendurch mal schlecht gehen. Aber dann geht es wieder gut. Nein, es muss ersterben, kaputt gehen. Wer mir dienen will, kommt doch. Wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Meine Dienerin. Wir zitieren dieses Wort unseres Herrn Jesus gerne bei Beerdigungen. Wo ich bin, soll mein Diener auch sein, in der Ewigkeit beim Vater. Und dabei ist ganz nüchtern zuerst gemeint. Auf dem unsagbar bitteren Weg der Verachtung den Menschen ausgeliefert, verkannt, zu Unrecht verurteilt, die eigene Schwäche erkennend, so wie Jesus unter dem Kreuz zusammengebrochen ist, das er hinausgetragen hat. Wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Vielleicht ist die Hauptaufgabe für uns, die wir durch Jesus dienen wollen, dass wir das ernst nehmen, wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Nicht, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Er erniedrigte Philipper 2. Sich selbst. Die Parallelstelle hier zu diesem Johannesevangelium, und im Augenblick hat ja selbst die Theologie so eine Kurve genommen, zu meinen Studienzeiten, aber das ist auch schon länger her, hätte man für unmöglich gehalten, dass ein Professor, wie der Professor Klaus Berger sagt, so wie es Johannesevangelium bezeugt, so hat Jesus gesprochen. Matthäus, Markus, Lukas sind erst Übersetzungen in die griechisch sprechende Umwelt hinein, aber so, hier ist Jesus elementar. Aber die Parallelstelle bei Matthäus heißt ja Matthäus 16, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Was Verleugnung ist, wissen wir von Petrus. Nein, den kenne ich nicht, sondern ich war noch nie mit dem zusammen. Mit dem habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich schwöre es garantiert, nein, nie im Leben. So sollen wir zu unserem Selbst sagen, zu unserem Selbsterhaltungswillen, Selbsterhaltungstrieb, zu unserem Selbstbewusstsein, zur Selbstliebe, zur Selbstverwirklichung. Das heute noch 10 Minuten Zeit haben, setzen Sie hin und schreiben auf, wie viel im Deutschen Begriffe gibt mit Selbst, Selbstsucht, Selbstgefälligkeit, Selbstgenügsamkeit, Selbstsicherheit, Selbsttäuschung, Selbstüberschätzung, Selbstzufriedenheit.
Nein, das kenne ich nicht. Mit dem kann ich mir nicht kommen, mit der Selbstgerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie bei mir wirklich aussieht. Mit der Selbstgenügsamkeit. Alle meine Dienststellen, das war eigentlich Bruch. Wenn der Jesus was draus macht, ist Gnade.
Der verleugne sich selbst, wer mir dienen will. Ich merke mir das ab, dass mir mit 72 Jahren erst aufgegangen ist. Und ich da kämpfen muss, Herr Jesus, hilf mir dazu. Wenn ich ins Liebenzeller Tal hereinkomme, dann denkt eigentlich mein Selbst, lieber Heiland, hilf mir, dass ich bei den Geschwistern gut ankomme. Nein, Herr Jesus, nicht ich, sondern dass du ankommst. Der verleugne sich selbst. Schon im Sprachgebrauch, hier kommt ja das Diakoneien, gell, die wir Griechisch gelernt haben, haben es ja so in der Sitte, dass wir dann bei der Verkündigung sagen, in der Ursprache steht hier Diakoneien, damit die anderen wissen, dass wir auch gelernt haben. Aber hier ist wichtig, dass Jesus nicht den Begriff Duloi, Dulos übernimmt, Kuli, der schaffen muss, auch wenn er mit den Zähnen dabei knirscht. Jesus hat einen Begriff übernommen, den es eigentlich damals in der biblischen Sprache noch gar nicht gab. Er hat auch die Vorstellung von dem Gottesknecht, Jesaja 53, innerlich bejaht, aber hat ein anderes Wort genommen. Nicht der Kuli, der Sklave, sondern der Diakonus, der Diener, der sagt, ja, du hast. Ich hätte ja zwar was anderes vorgehabt, aber dein Dienst ist wichtiger. In der Welt Gottes haben doch wahrscheinlich die Engel den Atem angehalten, als Jesus zu seinem Dienst bereit war. Das hat seitdem Mose den Willen Gottes weitergegeben hat, du sollst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all deinen Kräften, von ganzem Gemüse, nicht gegeben, nicht einem Menschen. Und immer wird Menschen, die sehr menschlich gefragt haben, und was bleibt dann noch für mich übrig? Also ein Abend pro Woche für die Familie sollte drin sein. Und man kann mir doch nicht noch mehr aufbürden. Ihr ahnt nicht, wie viel noch hineingeht, gell? Ich bin noch Kriegsgeneration. Und wer von euch Kriegsgeneration war, unvorstellbar, was wir unter Hunger und schlechten Bedingungen noch schaffen konnten, wieder aufbauen. Aber, hör mal zu, nicht? Dieses Selbst, das dauernd aufbegehrt, sagt, also mit mir kann man es doch nicht treiben. Und Jesus hat von ganzem Herzen, von allen Kräften, ja, Vater, leg auf, ich will dir's tragen. Wo ich bin, da soll meine Dienerin und mein Diener auch sein. Zugleich ist doch das ein Wort voll Verheißung. Ich gebe euch das nicht als Impuls, als Ideal, als Auflage, dass ihr so machen sollt, wie ich so. Ich bin doch da, wo ich bin. Da soll meine Dienerin, mein Diener auch sein. Ich will doch mit euch sein, der Jesus, dem wir gehören sollen. Der Wunsch Jesu, dass wir ihm ganz gehören, ohne dass sich dauernd unser Selbst dazwischen schiebt. will mit uns ankämpfen gegen die Selbstgenügsamkeit, so wie er, damit der Vater sich verherrlichen kann. Der große Zeuge Gottes in Indien, Schweiz, Frankreich, der englische Lord Redstock, der 1883, 84 die letzte große Erweckung in Petersburg auslösen durfte, obwohl er kaum Russisch sprach. Ein Mann voll Heilandsliebe. Er hat im Alter, wenn man ihn gefragt hat, gesagt, ich muss täglich in die Schule. Und wenn die Leute etwas perplex gestaunt haben, was denn los ist, hat er gesagt, ich muss täglich lernen, weniger an mich selbst zu denken. Wer mir dienen will, der kommt doch zu mir. Ungeheuer aktuelle Sache, der große Nobelpreisträger Isaac Singer hat in einem seiner Romane den Aufschrei, wann endlich werden wir erlöst werden von der Sklaverei, von der Tortur der Selbstliebe. Ein atheistischer Israeli in Amerika lebt. Wer einigermaßen wach ist als Mensch, weiß, dass schlimmer als die schärfste Droge die Selbstliebe, die Selbstgenügsamkeit, die Selbstgerechtigkeit ist. Wann endlich werden wir erlöst werden von der Sklaverei, von der Tortur? Erst mit unserem Tod, sagt Singer, Fragezeichen. Wohl uns, wenn wir bezeugen können, nein, du darfst jetzt schon in einen Ausheilungsprozess hineingezogen werden. Wenn wir es glaubhaft sagen können, nicht als Geschwätz. Gott wird dort verherrlicht, wo wir uns den Dienst des Dieners Jesus gefallen lassen. Wer mir dienen will, wir wollen, ja, wir wollten, sind von ihm getragen worden, mehr als wir denken. Und jetzt sagt Jesus nochmal neu, dann komm doch zu mir. Ich habe noch einiges mit dir vor. Herr Jesus, vielen Dank, dass du nicht Schluss gemacht hast und wir müssen jetzt alles weiter betreiben, was dir wichtig ist. Sondern dass du jetzt erst anfangen willst, ganz neu, uns zu dienen und die Bruchstücke unseres Lebens und Dienstes vor dem Vater zu etwas Ganzem zu machen. Danke dafür. Amen.
Singe jetzt. Wir singen miteinander. 440, 1 und 5 bis 7. Thank you. bleibe jetzt gerade sitzen. Wir haben jetzt noch etwa eine Viertelstunde Möglichkeit, an Rolf Schäfbuch ein paar Fragen zu stellen. Und ich möchte herzlich dazu ermutigen, vielleicht jetzt auch sehr praktisch zu fragen. Was heißt es für uns in unserem Leben als Hauptamtliche im Reich Gottes, ihm so zu dienen, ganz nah bei Jesus zu sein? Und ich möchte wirklich freundlich ermutigen, Rolf Schäfbuch hat ein gutes, langes Leben mit Überblick auch über das Dasein eines Hauptamtlichen. Er ist selber ein Vollblutdiener im Reich Gottes. Man kann ihn fragen. Also, Handzeichen bitte und dann gibt es wahrscheinlich Mikrofonzustellungen.
Bitte.
Ich wollte gerne noch einmal genauer wissen, wie das gemeint war, mit dem Dienen in der Familie. Den Abend für die Familie, soll man den jetzt nicht haben oder lieber doch noch einen Dienst übernehmen? Wie war das genau gemeint?
Gut verstanden, angekommen, ja. Die andere Frage, gleich am Tisch gegenüber. War so gemeint, wie es gesagt war. Wir haben im, Entschuldigung, wenn ich jemand auf die Füße trete. Liebe Geschwister, wir haben in der Christenheit eine Pimpeligkeit erreicht, die nicht mehr überboten werden kann. Ich habe viel mit Pfarrern zu tun, Vikaren, das ist mein Erfahrungsbereich. Das gibt's doch in keinem Beruf. Dass, wenn angerufen wird abends um 8:30 in einem Seelsorgefall, dann der Ehegefährte sagt, mein Mann hat jetzt keine Zeit. Morgen früh wieder. Sprechstunden dienstags und freitags. Das kann sich keine Rechtsanwaltsfrau leisten, keine Metzgersfrau, keine Arztfrau. Wir ahnen gar nicht, was in anderen Berufen geschafft wird. Früher hat man deshalb einen Beruf gehabt, bevor man hauptamtlich wurde. Und als Pfarrer ein kirchliches Dienstjahr. Mir ist die Augen übergegangen zu sehen, was auf dem Bau geschafft werden muss. Und als mir zu viel werden wollte als Bauhilfsarbeiter, hat unser Polier gesagt, bei uns wird geschafft. Mein Vater war nach Nachkriegszeit endlich nach mancher Verfolgung mit dem Reich hineingenommen, Wiederaufbau des demokratischen Staatswesens als Parlamentarier und in der Kultusverwaltung. Er war keinen Abend zu Hause. Aber am Sonntag nach dem Kirchgang, das gehörte bei ihm zu, hat er eine Stunde Zeit gehabt, hat er uns erzählt, was er die Woche über getan hat, im Parlament und welche schweren Entscheidungen es hat. War immer der Grundton dabei, ich danke euch, dass ihr mir freistellt für diese Aufgabe. Und wir haben daran teilgenommen und waren gewürdigt. Der freie Abend macht es nicht, sondern dass wir unsere Familien mit hineinnehmen. Oft sind die Kinder froh, wenn der Vater mal einen Abend nicht zu Hause ist. So war es bei mir jedenfalls. Also, wir brauchen eine ganz neue Einstellung zu dem, was Dienst ist. Der Herr Jesus hat so gedient, dass er selbst, als er dann im Boot über den stürmischen See Genezareth fuhr, geschlafen hat und nicht mehr aufgewacht ist. Todmüde, erschöpft bis dorthin. Also das ist meine Antwort, mit der Sie wahrscheinlich nicht zufrieden sind, aber ich hoffe, dass der Jesus nicht zufrieden ist. Bitte.
Wir waren jetzt neulich in der Bibelarbeit und da haben wir den Vers gehabt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da sind wir dann auch hängen geblieben, was heißt jetzt wie dich selbst? Und sind da eigentlich nicht so richtig zurechtgekommen. Vielleicht könnten Sie uns da mal eine Antwort geben.
Ich komme an die zentralen Fragen. In der heutigen Christenheit wird dieser Vers ausgelegt, Man kann den Nächsten nicht lieben, wenn man sich nicht zuvor selbst liebt. Hören Sie überall. Nun wollen wir nicht von denen reden, die wirklich seelisch krank sind. Da wissen wir, dass der Jesus helfen muss, zu einem gesunden Verhältnis zu sich selbst. Aber im Normalfall weiß ich sehr gut, was mir in großer Liebe zu mir dienen wird. Das meint doch der Herr Jesus. Du weißt doch sehr gut, dass die Leute sagen, auch wenn doch einer mal mich fragen würde, wie geht's dir eigentlich? Und wie ich eine halbe Stunde Zeit hätte, um mal von mir Anteil zu nehmen. Gut, dann hab doch du mal eine halbe Stunde Zeit für andere. Aus großer Selbstliebe weiß ich, dass ich einen Zorn habe, wenn andere über mich reden, hinten herum. Wie in der Pfarrerordnung. Montag kann heute sowieso nicht mehr freigehalten werden, weil das Beerdigungsinstitut ins Rathaus schafft, das dann Freitagmittag um 12 Uhr Schluss macht. Wer einen dienstfreien Tag haben will, muss ihn auf Samstag legen. Da nimmt es niemand übel, wenn man sich in die Badehose vor dem Haus sonnt, weil es alle Leute so machen. Aber Montag geht ohnehin nicht mehr. Aber selbst in den Pfarrordnungen heißt es, wenn am Sonntag ein Dienst mit zwei Einsätzen war, kann ein Tag der darauffolgenden Woche von Diensten freigehalten werden, wo der Dienstplan dies ermöglicht. Es ist kein Recht auf einen freien Tag, sondern Gedanke auch, ja, irgendwann muss man auch beim Bräuninger oder sonst wo einkaufen, aber es tut auch gut, wenn man einen Tag hat, wo man zur Selbstbesinnung kommt und wo man mal Bibel am Stück liest und nicht bloß für den eigenen Dienst. Predigt, freier Tag. Kann sie ihn bloß als Ruheständler sagen. Neulich habe ich mich mit dem Horst Marquardt ausgetauscht. Uns tut jeder Sonntag weh, an dem wir nicht verkündigen dürfen. Ist doch keine Pflicht. Und wenn wir leer gepredigt sind, liegt es nicht an den vielen Diensten, sondern dass wir keine Zeit mehr haben, aufzunehmen. Also, ich möchte da stehen lassen, was ich sage. Bloß kein Dogma draus machen. Ich habe ein Recht auf den freien Tag. Hören Sie das von Jesus. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Sein Leben hassen, eine harte Sache. Das, was in unserem Selbst uns sagen will. Aber soll nicht so kommen, dass ältere Geschwister den Jüngeren sagen, du, wir haben es auch so gemacht. Wir müssen sehen, dass eine Generation nachkommt, ich habe vorher von der Kriegsgeneration gesprochen, die nicht mehr so belastbar ist, weil sie nicht so trainiert wurden. Und da gilt es, barmherzig zu sein, aber nicht einen Rechtsanspruch daraus zu machen. Und wohl dem älteren Bruder, Schwester, die einem jüngeren Schwester, Bruder sagen, du, jetzt nimm mal zwei Tage Auszeit. Oder wie der Arzt mir an letzten Donnerstag, als er meine Galle untersucht hat, gesagt hat, die muss jetzt raus und ihnen wird es auch mal gut tun, wieder 4 Tage im Krankenhaus Ruhe zu sein. Das ist so brüderlich sagen. Kettele. Wo war noch was? Bitte.
Bruder Schäffbuch, ich wollte mich zuerst einmal sehr, sehr herzlich bedanken für die Bibelarbeit. Und dann bin ich auch der Meinung, das Wort Gottes darf auch uns Hauptamtliche mal in Frage stellen. Geht zuallererst an mich. Mich persönlich würde interessieren, wie Sie mit den Zerbruchserfahrungen in Ihrem Leben umgegangen sind. mit dem, es ist ja auch so, dass wir Hauptamtliche immer wieder an uns scheitern, über uns enttäuscht sind, nicht mehr weiter wissen und aus dieser Situation heraus wieder einen Weg finden, fröhlich vielleicht nach vorne zu gehen. Wie haben Sie da persönliche Erfahrungen gemacht?
Das war's. Jetzt guck mal, jetzt kommt noch was. Ich bin so froh, dass der Herr Jesus durchaus sicher ernst nimmt, auch die verschiedenen Charaktereigenschaften. Dass der depressiv angelegte Mensch schwerer tut, mit Zerbruchssituationen fertig zu werden, als der dynamische. Und es gibt verschiedene Situationen. Jetzt etwa vor 15 Monaten von heute auf morgen konfrontiert, dass der Arzt sagt, Sie haben für die nächsten Wochen noch eine Überlebenschance von 10-20%. Und da war Jesus so nahe wie nie in meinem Leben. Nicht ich werde fertig, sondern er wird fertig mit meiner Schwäche. Jesaja 57, der Herr ist nahe den zerbrochenen Herzen. Rechnen Sie damit, dass in Tagen des Zerbrochenwerdens Jesus namenlos, unbeschreibbar nahe sein kann. Etwas anderes ist, wenn man durch Menschen zerbrochen wird. Da rebelliert das Selbst ganz gewaltig. Ich habe mich persönlich gefragt. Ich habe eigentlich außer der Schulzeit, Gymnasialzeit, in meiner Jugend wenig Zerbruchssituationen erlebt. Außer bei jedem Zeugnis und mit jedem blauen Brief. Und da war mein Vater mir eine Hilfe als leitender Beamter im Kultusministerium, dass er gesagt hat, ausgezeichnet, die Leute, die Primus sind in der Schule, kommen im Leben nicht zurecht. Wer sich durchschlagen muss mit Fünfer und Sechser, der kommt im Leben besser zurecht. War mir eine ungeheure Hilfe, gell, das. Aber die eigentlich erste große Zerbruchssituation nach lauter wunderbaren Durchhilfen Gottes und schönen Erlebnissen Amerika und Studienabschluss und Zeit bei Bischof Haug war dann, als ich unversehens plötzlich Delegierter wurde mit ganz jungen Jahren zur Weltkirchenkonferenz Neu-Delhi. Da ist aus der ganzen Landeskirche zum ersten Mal der ganze Hass aufgebrochen gegen den Chefbuch. Und da habe ich rebelliert und gesagt, die sind Idioten, ich kann da auch nichts dafür und schließlich habe ich auch was geschafft und mich selber innerlich verteidigt, permanent. Bis mein Schwiegervater gesagt hat, die haben doch völlig recht. Ist doch wie bei einem Eisberg, das, was die bei dir entdecken, an Eingebildetsein, an Selbstgerechtigkeit, ist nur ein Zehntel von dem, was Gott störend an dir entdeckt. Was predigst du eigentlich? Die Gerechtigkeit derer, die richtig sind, oder dass Gott Gottlose gerecht macht? Lies mal nach, Römer 3, nicht? Das hat mir geholfen. Ich wünsche Ihnen Geschwister, die Ihnen geistlich weiterhelfen aus dem Zerbrechen und sagen, was die anderen, was die Leute sagen, dass deine Predigt langweilig ist und viel zu lang, dass du die falschen Lieder singen lässt, ist noch halb so schlimm. Der Herr Jesus weiß noch ganz anderes aus deinem Leben, wie es in deinem Herzen aussieht. Aber er steht zu dir, weil er für Sünder eintritt. Sie müssen sich von Jesus, wenn unser Glaube überhaupt was wert ist, müssen wir tief geistlich loten und nicht immer heute in einer psychologisierten Zeit mit dem menschlichen Trost kommen. Wir haben besseren Trost. Also bloß ein paar Hinweise, wie Gott helfen kann aus dem Zerbruch. Das ist nicht eine religiöse Überwelt, sondern der Jesus greift in unser Leben ein, auch mit seinem Wort, dass er Worte zuteilt. Früher hat Luther übersetzt, die Anfechtung lehrt auf das Wort merken. Zwar nicht richtig übersetzt, wie es heute gesagt wird, aber die Sache ist stimmt. In der Anfechtung hören wir ganz neu das Wort, das tröstliche Wort Jesu. Jetzt ist aber Zeit zur Pause.
Ich melde es.
Ja, gut.
Was haben Sie von den schwäbischen Glaubensvätern gelernt und was können wir von Ihnen heute lernen?
Das ist ein abendfüllendes Programm. Die schönste Geschichte ist als einer der ersten Pietisten, der Martin von Glems, der Merde, eine Stunde angefangen hat in seinem Haus in Glems bei Metzingen, kam sein Pfarrer zu ihm und hat gesagt, wie wollen Sie denn die Bibel auslegen können, die Sie doch gar nicht die Bibel studiert haben. Und da hat er Merde gesagt, Herr Pfarrer, wir lesen das Wort Gottes und dann vergleichen wir unser Leben damit. Und da bleibt ein großer Fehlbetrag. Und über den Fehlbetrag reden wir. Und über den wollte ich heute auch reden.